Lassen Sie uns zu Beginn über den Genuss sprechen. Was genießen Sie?
Das Leben. Ich genieße das Leben und ich genieße meine Mitmenschen. Und lasse sie das so spüren, damit sie die Gelegenheit bekommen, wenn jemand mal nicht gut drauf ist, es trotzdem zu genießen und mir das zurückzugeben.
Und in Ihrem eigenen Tun, was genießen Sie da?
Ach, jeden Moment, wo gar nichts wehtut, den genieße ich ohne Ende, weil das ist nun mal so, ab 55 kommt so ein komisches Alter oder sagen wir mal ab 50 fing es an, dass man auf einmal Zimperlein kriegt, Zipperlein oder so ähnlich heißt es ja, dass hier und da mal irgendwas zwickt, aber das alles erinnert einen immer wieder daran, wie demütig man dem Leben gegenüber sein sollte. Ansonsten mag ich es wirklich, wenn die Menschen mich sehen, lachen, lächeln und zu mir kommen ohne Berührungsängste, um mir zu sagen, dass sie das gerade ganz toll finden, was ich tue. Oder aber auch mal mit mir diskutieren, wenn sie irgendwas nicht so gut fanden, weil so eine offene, ehrliche Art mag ich sehr.
Das heißt also, die Bühne, das Publikum, das genießen Sie?
Ja, wenn man das nicht genießen würde, dann gehört man da, glaube ich, nicht hin. Man muss sich da schon wohlfühlen.
Das haben Sie gerade schon so angesprochen und gesagt, naja, wenn Sie mal mit mir diskutieren, dann kann ich das auch gut haben. Ja, wie ist das mit kritischen Anmerkungen zu Sendungen, zu Sendekonzepten? Das hat es ja auch gegeben, gibt es auch immer mal wieder. Beschäftigt Sie das oder perlt es an Ihnen ab oder wie gehen Sie damit um?
Also wenn es abperlen würde, wäre man der Arroganz sehr zugetan. Dann wäre man ja selbstverliebt und würde glauben, man wäre fehlerfrei. Das ist Quatsch. Nein, beschäftigen tut mich das generell, wenn jemand zu mir kommt. Und ich habe natürlich auch einige Vertraute, denen ich wirklich vertraue. Das ist in erster Linie natürlich meine Frau, meine Freunde bzw. Management, die mir sagen frühzeitig, Horst, da verrennst du dich oder da gehst du zu weit oder wie auch immer. Trotz alledem nehme ich aber auch Dinge an, die mir von Fremden gesagt werden, die dann meinen, Herr Lichter, da sind sie aber ein bisschen zu burschikos oder da sind sie ein bisschen zu lapidar unterwegs. Und dann denke ich mir da schon ganz in Ruhe meinen Teil drüber und verändere auch zur Not etwas, ohne mich zu verändern. Das ist mir nämlich ganz wichtig.
Fällt Ihnen ein Beispiel ein?
Ich erkläre es an einem Beispiel, was vor kurzem war. Da wurde ich gefragt, über Autos, ob Autos schön sind, ob es Leidenschaft ist und wenn ja, wie ich die betiteln würde und ob es Fahrzeuge gibt, die peinlich sein könnten. Und dann habe ich einen Vergleich gebracht, aber nicht ohne vorher zu sagen, wie sehr ich Frauen wertschätze, weil man darf einen Menschen nicht mit einem Ding vergleichen. Und habe nur gesagt, wie ich sehe, dass ich sage jetzt die Marken, ist ja egal, ein Porsche, wie eine elegante junge Dame ist, die hochintelligent ist, die anpacken kann, mit der man durchs Leben gehen kann, mit der man Spaß haben kann, schick weggehen kann. Das ist sowas für immer. Ein Ferrari ist schon sehr schick, nicht unbedingt im Garten zu gebrauchen. Und ein Lamborghini ist eine Dame, die einfach zu hohe Schuhe anhat, ein zu tiefes Dekolleté, die einfach ein bisschen drüber ist. Jede würde gerne mit ihr ausgehen, aber keiner möchte mit ihr gesehen werden. Und darüber hatte sich eine junge Dame sehr aufgeregt, wie unverschämt es doch von mir wäre und sexistisch, dass ich Frauen mit einem Auto vergleichen würde oder Marken vergleichen würden. Also ich sag mal, wer mich kennt, weiß, dass ich in allererster Linie mal ein Menschenliebhaber bin. So. Und ich würde natürlich nie einen Mensch, egal ob Männlein oder Weiblein, ob jung oder alt, mit einer Sache vergleichen. Das war aus dem Zusammenhang gerissen, nur um ein Bild zu bekommen, wie man etwas sehen kann oder könnte. Aber es gibt schnell da Missverständnisse und auch da muss man natürlich Verständnis haben und sagen, okay, ihr habt das so aufgefasst, Entschuldigung, aber so war es auch nicht gemeint.
Sind Sie jetzt vorsichtiger mit diesen Vergleichen?
Nein, ich bleib ja ich. Okay. Nur ich werde vorher immer einen zusätzlichen Satz halt noch anbringen müssen, damit es keiner mehr falsch versteht.
Ich entnehme dem, dass Sie es genießen, mit Menschen zu sprechen.
Ja, Menschen sind etwas Wunderbares. Ja, also die es verdienen, toll behandelt zu werden. Natürlich gibt es auch Menschen, wo ich manchmal das Gefühl habe, sind die böse? Sind sie böse gemacht worden? Was ist passiert? Warum sind sie so? Nicht jeder ist gleich. Nicht jeder kann so leicht mit Dingen manchmal umgehen. Das ist wohl richtig, aber ich liebe Menschen. Ich kann auch unheimlich oft verzeihen, weil ich mir immer erst überlege, okay, was steckt dahinter? Warum war er so? Warum ist er so? Warum lächelt er jetzt nicht? Warum grüßt er nicht nett zurück? Ja, warum nimmt er keine Rücksicht auf andere Menschen? Das ist immer schwer zu entschuldigen, aber ich versuch's zumindest.
Wir sind jetzt beim Genuss noch gar nicht zum Essen gekommen. Ein gutes Essen genießen Sie immer noch, oder?
Ja, ja, ich liebe gutes Essen. Wobei ich schon sagen muss, was gut ist oder nicht gut ist, ist natürlich auch alles ein bisschen Geschmackssache. Mhm. Es gibt Menschen, die sagen, sie sind wirklich die Spezialisten, sie sind lokullig ganz weit oben unterwegs und die genießen halt nur die innovativste, modernste Sterneküche, immer wieder etwas Neues probieren, neue Geschmacksrichtungen. Das muss es geben, ja, genau wie Kunst. Aber ich bin doch jemand, der sagt, es gibt so viele tolle Dinge, unkapriziös, aber ehrlich und lecker. Das liegt mir mehr, weil da habe ich mehr Genuss bei.
Also bodenständig.
Ja.
Ja. Würde Ihnen jetzt, vielleicht ganz schwierig, denn ich denke, Sie kennen so viele Gerichte und so viele Rezepte, würde Ihnen jetzt spontan ein Essen einfallen, das Sie als Ihr Lieblingsessen bezeichnen könnten?
Ach, das ist relativ einfach. Ja? Das ist auch ein sehr, sehr einfaches Gericht. Mhm. Aber man kann mich immer begeistern mit Kartoffelpüree. Ich liebe Kartoffelpüree. Super. Da nur ein bisschen Sößchen bei oder schönen Rahmspinat separat oder Spiegeleier obendrauf. Und schon bin ich glücklich und zufrieden. Ich mag Kartoffeln, tatsächlich. Ich bin damit groß geworden. Da gab es eine Zeit, wo ich sie nicht mehr mochte. Mhm. Aber heute mag ich sie sehr. Und wie oft erzähle ich drüber und Menschen läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich sage, warum gibt es kein Lokal mehr, wo man mal so einen wirklich guten Schweinebraten bekommt, wie ich ihn als Kind bekam. Wo man am Fleisch schon merkt, dieses Tier ist halt normal aufgewachsen. Wo ich merke, die Soße ist mit Liebe gemacht worden und hat lange gezogen. Mit einem frischen Gemüse aus dem Garten und leckeren Kartoffelchen dabei. Mhm. Das sind Dinge, die sind leider Gottes ziemlich verloren gegangen. Schade.
Woran liegt das?
Vielleicht an der einen Seite an der Masse der Menschen, die heute rumrast. In erster Linie denken heute, habe ich manchmal das Gefühl, die meisten nur noch ans Geld verdienen, Profit. Alles muss schnell gehen. Die Geschmäcker wandeln sich, weil die Menschen auch so erzogen werden. Früher lief die Zeit tatsächlich langsamer. Früher hat meine Mutter wirklich jeden Tag gekocht zu Hause. Aber ich muss dabei sagen, mit Sicherheit nicht aus Liebe und Leidenschaft im Kochen, sondern auch aus Geldmangel. Wir hatten halt einen Garten, wir hatten halt frisches Gemüse. Einmal im Jahr hatten meine Eltern genug Geld für ein halbes Schwein zu kaufen vom Bauern. Und das war halt ein Tier, was wirklich vernünftig groß wurde und nicht gemästet wurde in 2 Monaten oder was auch immer. Und das hat man geschmeckt und da wurde halt frisch gekocht. Und heute geht es nur noch schnell, schnell, schnell. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass für 80% der Menschen Essen nur noch notwendiges Übel ist, damit sie überleben. Das ist sehr schade.
Kein Genuss mehr.
Nein.
Wenn Sie Rezepte beschreiben oder auch das, was Ihnen schmeckt, ja, dann spielt ein leckerer Braten eine Rolle, haben Sie gerade erzählt. Bei Kuchen spielt auch Sahne eine Rolle. Also da wird schon auch nochmal ordentlich zugebuttert. Tun Sie das manchmal auch so ein bisschen als Gegenreaktion auf den ständigen Diskurs über Verzicht und über Einschränkung und über gesundes Essen?
Ach, ich behaupte sogar fest, es ist gesund. Also, wenn ich mich so angucke, ich bin 55 Jahre alt, ich wiege 82 Kilo, manchmal 84, dann wieder 82, halte seit Jahren mein Gewicht, achte drauf. Aber mit einer ganz einfachen Diät, die heißt bei mir Maß halten. Wenn ich Lust habe auf eine Tafel Schokolade, esse ich sie, aber ich esse nicht jeden Tag eine und nicht einmal die Woche. Und so geht es bei vielen anderen Dingen auch. Ich halte immer noch das bei, was ich als Kind hatte. Bei uns gab es maximal einmal die Woche Fleisch. Und dann freut man sich drauf. Und das habe ich immer noch so. Wird allerdings tatsächlich weniger, weil mir da viel der Appetit verdorben wurde, leider. Ich finde diesen ganzen Diätwahn und alles, wenn ich ganz ehrlich bin, pervers. Aus 2 Gründen. Punkt 1. Wir leben hier in Deutschland in einem der Paradiese auf dieser Welt. Nicht vielleicht unbedingt immer, was die Natur betrifft, das Meer oder blauer Himmel oder ewige Sonne, das meine ich damit nicht, aber uns geht's hier unglaublich gut. Und wenn ich dann höre, dass es auf einmal nur noch überall Gespräche gibt über Diäten und nochmal Diäten und noch mehr Fitness und noch mehr Sport und dieses, und ich weiß, dass jetzt im Moment 20 Millionen Menschen drohen zu verhungern wegen einer Dürre, ist das schon pervers, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen, wenn man dann auch noch ein Vermögen ausgibt für ein Diätessen, welches ich eigentlich haben könnte, indem ich Maß halte, nicht zu viel von allem und mich vielleicht auch ein bisschen normal bewege, sprich körperlich auch mal arbeite. Würde das schon helfen, wenn ich nur schon mal einen Müll von der Straße wegräume, habe ich mich schon wieder bewegt. Dafür muss ich nicht noch im Monat Geld ausgeben für ein Fitnessstudio. Ich weiß, dafür werden mich jetzt viele wieder nicht mögen, aber das ist mir in der Beziehung auch egal, dafür bin ich alt genug. Ich denke mal, wenn man möchte, kann man sich selber in Ordnung halten, ohne dass man 16 Diätzeitschriften, Bücher oder Ähnliches kauft oder irgendwelche Fitnessgeräte, die wieder mal neu erfunden wurden. Unterm Strich wissen wir doch alle, ist gesund, ist vernünftig, in Maßen, bewege deinen Körper und schon bist du in einem normalen Umfeld. Und nicht jeder ist mit Gottes Gnaden gesegnet, dass er mit einem Waschbrettbauch oder Traumfigur geboren wird. Und damit sollte man auch zurechtkommen. Ich mag mich sehr, so wie ich bin. Auch wenn ich spaßeshalber manchmal sage, ich wäre gerne 15 Zentimeter größer. Ja, aber damit hätte ich wieder andere Probleme.
Genau. Aber es gibt eine ganze Generation von auch jüngeren Leuten, die beispielsweise Vegetarier oder Veganer sind, um zu protestieren gegen Massentierhaltung. Das ist dann eine politische Botschaft beim Essen. Was halten Sie davon?
Wenn Sie damit einiges bewegen können, ist das in Ordnung. Ich sage immer, wie der Kölner früher sagte, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ich finde das alles in Ordnung. Jeder sollte es so handhaben, wie er möchte. Nur mit einer Einschränkung. Er soll nicht anfangen zu predigen und andere dafür bestrafen mit Worten und Taten, wenn sie es anders machen. Man kann das in einem sehr netten Gespräch mal andeuten, aber man sollte den Leuten dann noch in ihrem Sack gehen. Wenn jemand gerne morgens eine Wurstbrotstulle isst, dann soll er die essen, wenn sie ihm schmeckt. Aber wenn jemand anders sagt, du, bedenk mal, wie die Wurst gemacht wird, kann man ja mal drüber nachdenken. Wenn er aber nicht ändern möchte, dann ist es so. Also, ich habe immer ein bisschen Angst vor den Veganern, dass sie irgendwann mit weißen Kapuzen die Metzgereien überfallen.
Und Sie sind mittendrin.
Ja.
Gibt es irgendetwas, das Sie gerne mögen und auf das Sie trotzdem verzichten?
Ja, es gibt relativ viel. Aber das ist auch dann wieder tatsächlich ein bisschen altersbedingt, wo ich merke, okay, tut mir auch nicht ganz gut. Ab und zu gönne ich es mir dann trotzdem. Ich liebe mein marzipangefülltes Nougatbrot. Oh, Jesus Maria. Ja, wenn ich ja den Mund habe, dann bin ich glückselig. Natürlich könnte ich mir das auch erlauben, dass ich mir davon jeden Tag 4 Stangen hole und weglutsche. Aber A, weiß ich, das ist für meine Zähne nicht gut, für meine Figur nicht gut, für den Zuckerhaushalt nicht gut und ich werde irgendwann krank.
Und das ist dann auch nicht mehr maßhaltend, ne?
Eben. So, und deswegen, es läuft mit Wasser im Mund zusammen. Gerade jetzt, so alles rund um Ostern, ja, vorher die Fastenzeit und dann kommen so die Blätterkrokant, Schokoladendinger und alles Mögliche. Oh mein Gott. Alkohol verzichte ich sehr gerne drauf und ohne große Probleme, weil ich zu viele Menschen kennengelernt habe, wo der Alkohol böse Sachen mitgemacht hat.
Okay. Also kein Leckerbierchen abends?
Nein, ganz, ganz selten.
Warum sind Sie Koch geworden? Sie haben gerade was angedeutet, nämlich den Garten. Zu Hause? Hängt Ihr Berufswunsch auch damit zusammen?
Nee, nicht unbedingt. Nein, nein. Der Berufswunsch kam aus der ganz anderen Ecke, wo man sie gar nicht vermutet. Ich mag und mochte immer, wenn Menschen am Tisch sitzen, wenn man zusammen erzählt, wenn man lacht. Und wenn man mal richtig drüber nachdenkt, spielt sich das ganze Leben am Tisch ab. Die Taufe wird gefeiert am Tisch mit Freunden und Verwandten. Man isst und trinkt und feiert. Man frühstückt hoffentlich zusammen, man isst Mittag zusammen, so bin ich groß geworden, man isst abends was zusammen am Tisch. Die Hochzeit wird da gefeiert, das erste Date wird irgendwo im Essen gemacht. Selbst die Beerdigung, und da schließt sich der Kreis, ist wieder eine Tafel, wo man, wie heißt es so schön, in Köln und Fell verfrisst. Alles rundherum geht ums Essen und Trinken. Und deswegen wollte ich Koch werden, ich wollte Menschen am Tisch haben, das mag ich.
Also die Verbindung zwischen dem Essensgenuss und dem Genuss, mit Menschen zu reden.
Ja.
Wie waren die Lehrjahre? Man weiß ja, dass es schon ganz schön stressig ist, Koch zu werden. Ging Ihnen das auch so?
Der Beruf ist mit Sicherheit kein einfacher. Wenn man sich dazu entschieden hat, sollte man sich vorher informieren. Heute ist es ja nicht mehr ganz so heftig, wie es früher mal war. Aber ich weiß so genau, wie ich in die Lehre kam. Ich war 14 Jahre alt. Das ist ja nun mal jetzt auch schon verdammt lange her, 36 Jahre. Da war der Küchenchef halt Patriarch, ja, der war Diktator, Patriarch, aber in meinem Fall auch Vaterersatz. weil er war für alle da. Wenn der was gesagt hat, war das Gesetz so, und da gab es nichts anderes. Da muss es schnell gehen. Und ich weiß noch, wie ich mal einen Fehler in der Küche gemacht habe, habe mich bei ihm unter Tränen entschuldigt, wie er sagte, du musst dich nicht bei mir entschuldigen, entschuldige dich bei dem, der draußen deinen Fehler essen soll. Und damit wurde mir viel bewusst. Mach nie was in der Küche, was du keinem anderen, was du nicht selber essen würdest. So einfach wär's. Und wenn morgen das alle so tun würden, glaube ich, würde schon mal die Hälfte der Lokale zumachen. Ganz spannend.
Weil nur noch das gekocht würde, was wirklich gegessen wird, und weil vieles dann wegfiele?
Nein, aber weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, ich gehe in ein Lokal rein und bekomme das Essen und dann denke ich mir, ah, wie es angerichtet ist, was da am Teller ist, wo ich dann wirklich so entsetzt bin und sage, wenn du den Beruf so sehr hast, warum machst du ihn dann? Wenn ich einen Kellner erlebe, der wirklich unfreundlich und stressig durch die Gegend rast, dann frage ich mich, warum tut er das? Ich muss für diesen Beruf auch Menschen lieben, sonst geht das nicht. Mhm. Natürlich ist das wahnsinnig Stress. Natürlich kann man als Koch in der Küche sich nicht ständig und ununterbrochen selbst verwirklichen und kreativ sein. Man muss halt schon Dinge machen, die die Menschen auch mögen und haben wollen. Aber ich denke manchmal, wenn jeder nur das schon machen würde, was er wirklich kann, wäre doch schon alles gut. Guck mal, so eine Reibekuchenbude. Wenn der Mann nur Reibekuchen macht und den macht er Weltklasse, dann werden da die Menschen hinpilgern. Mhm. Aber manchmal habe ich heute das Gefühl, die wollen dann aber auch von der Pizza über Reibekuchen bis zum Fisch und Sushi alles anbieten, damit sie möglichst viele Menschen reinkriegen. Das kann nicht funktionieren.
Mhm. Also eine Spezialisierung kann dann weiterführen, als alles auf einmal machen zu
wollen.
Ja,
auf jeden Fall.
Mhm. Nach der Lehre waren Sie eine Zeit lang ja als Koch auch unterwegs, aber das ging nicht lange.
Nee, irgendwann, ja, aber das heißt nicht lange. Also ich bin mit 17 war ich Geselle, mit 19 habe ich aufgehört. Zwei Jahre war ich noch im Beruf, weil ich gemerkt habe, dass die Betriebe, in denen ich danach war, die waren nicht mehr wie mein Lehrbetrieb. Im Lehrbetrieb war ernsthaft so, mein Chef und Chefkoch, der war gleichzeitig ein hervorragender Unterhalter für seine Gäste. Die Gäste haben nicht gesagt, sie gehen in die alte Post, sondern man geht zum Lutz, das war personifiziert. Mhm. Er wusste aber auch, wann die Menschen sich alleine unterhalten, er war nie aufdringlich. Mhm. Er hat sehr lecker und sehr gut gekocht und da hat man sich einfach wohlgefühlt. Das war ein Stück, wo man gerne hinging.
Mhm. Koch und Menschenkenner.
Ja, und danach die Betriebe waren hauptsächlich nur noch Betriebe, wo es um eins ging. Geld verdienen, da hat der Gast eigentlich schon eher gestört, wo man dann am Wochenende auch die Reste noch irgendwie verkochen muss, egal was draus wird. Das sind dann die berühmten Tagessuppen, die keinen Namen haben, weil die wurden teilweise aus 3 Tagen zusammengeschüttet und wurden noch mal ein bisschen Sahne dran, da waren sie immer noch lecker. Das war nicht mehr schön, das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte halt die Menschen auch sehen, ich wollte mal eine Resonanz zurückbekommen und das war da überhaupt nicht mehr.
Also ging's raus und es ging in die Fabrik.
Richtig. Da, wo Papa schon war, Großvater und Urgroßvater, halt als Malocher, ja, in der Kohle. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
war rein braun.
Ja, das hat mir gut getan.
Warum?
Weil ich noch mal eine ganz andere Art der Arbeit kennenlernte. Der Beruf Koch heißt jeden Tag 14 bis 16 Stunden knüppelhart malochen in der Küche. Das kann sich keiner vorstellen, der nie in der Küche gearbeitet hat. Aber dann nochmal da arbeiten, bei der Kohle mit riesen Maschinen und das war nochmal anders. Und da habe ich gelernt, was diese Bezeichnung Kumpel bedeutet. Weil da steht man zusammen, weil es geht nur gemeinsam. Gemeinsam kriegt man da was bewegt. Und das war schön mit den älteren Herrschaften, die mir viel über ihr Leben erzählt haben, fürs Leben zu lernen. Also mir hatte die Zeit wirklich gut getan und ich möchte sie auch nicht vermissen.
Aber es war auch hart, ne? Sie hatten ein eigenes Haus und mussten auch viel schuften.
Ja, aber da bin ich keiner, der sich beschwert. Mhm. Weil das ist ja leider Gottes heutzutage so üblich. Jeder beschwert sich über alles und hat für alles Schuldige. Klar motze ich auch schon mal oder moppe rum, aber ich bin mir einem immer bewusst. Ich bin der Glückesschmied meines Lebens, kein anderer.
Mhm. Aber Sie haben in sehr jungen Jahren einen körperlichen Schuss vom Buch gekriegt.
Ja, auch da muss ich ganz...
Also Schlaganfall mit Mitte 20, nochmal ein Schlaganfall, Herzinfarkt.
Ja.
Also da war ja schon immer eine Grenzziehung, ne? Der Körper hat da irgendwo gesagt, es reicht.
Ja, ich habe halt nie auf meinen Körper gehört, ne? Weil ich habe ihn benutzt, wie das die meisten jungen Menschen tun. Der war da und ich habe alles als selbstverständlich hingenommen. Mhm. Wie man vieles im Leben als selbstverständlich hinnimmt. Glück und alles nimmt man selbstverständlich und beklagt, wenn man keins hat. Es fing halt damit an, als mein Kind starb, da hat man das erste Mal gemerkt hat, aha, dieses Leben kann auch ganz anders sein.
Also das erste Kind, ne?
Ja.
Ganz früh gestorben und sicherlich eine ganz schwierige Erfahrung auch.
Ja, das ist eine Erfahrung, die gönne ich niemandem, aber daraus habe ich für mich sehr viel gelernt. Ich weiß auch, dass viele Menschen an so einer Sache zerbrechen, was ich auch nachvollziehen kann. Ich habe das Glück gehabt, nicht dran zu zerbrechen, sondern ich habe da neue Kraft gelernt und Demut, ja, weil ich habe das Leben anders schätzen gelernt, genauso wie durch die Krankheiten. Ich habe halt meinen Körper nun benutzt, habe ihm aber wenig zurückgegeben, weil das alles selbstverständlich war. Heute passe ich ein bisschen besser drauf auf, bin deswegen aber kein Gesundheitsapostel. Ich arbeite wahrscheinlich immer noch viel zu viel, mache viel zu viel und nehme immer noch zu wenig Rücksicht auf mich. Aber ich fühle mich sehr wohl. Ich lebe jetzt mein Leben und das ist sehr, sehr positiv.
Aber aus dieser Lebenskrise ist ja auch eine Lebensänderung entstanden.
Ja, ich habe damals wirklich dann irgendwann gesagt, so, jetzt ist gut. Jetzt weiß ich, was ich möchte. Ich belebe meinen alten und meinen Traumberuf wieder und baue mir mein eigenes Lokal, meine eigene kleine Welt gegen alle anderen. Ja, die haben mich ja alle für verrückt erklärt. Ich weiß noch, wie meine Mutter damals sagte, der war zurückbehalten von der Krankheit. Weil die Umstände waren natürlich nicht prickelnd. Ja, ich würde auch keinem dazu ermutigen, das genauso zu machen. Ich hatte vielleicht auch viel Glück. Aber ohne ein Pfennig Geld, mit viel Schulden, mit einer jungen Familie, sich eine alte Scheune mieten und dann Kohleofen reinkloppen und sagen, das ist ein Lokal, ist heute, glaube ich, auch nicht mehr ganz so einfach möglich.
Aber es hat funktioniert und es hatte auch ein besonderes Konzept. Was würden Sie im Nachhinein sagen, was war das Wichtigste eigentlich an diesem Lokal, an diesem Konzept?
Es war unglaublich ehrlich. Mhm. Ich wurde jeder Gast per Hand begrüßt, ich habe jeden geduzt. Mhm. Die waren praktisch bei mir zu Hause, ich war Gastgeber, das waren Gäste in meinem Haus. Und ich habe alles dafür getan, damit man sich wohlfühlt. Sie konnten zusehen beim Kochen. Ich habe die Karte erzählt, es gab keine geschriebene. Die haben miterlebt, wie das Essen entsteht. Ich habe sie unterhalten, ich habe Spaß gemacht am Tisch. Wir haben gelacht und die Menschen gingen nach Hause und hatten einen schönen Abend. Und das war mir wichtig, das war ja genau das, was ich immer wollte. Die Menschen am Tisch, so unterschiedlich sie auch sein mögen. Und ich denke mal, das war das Erfolgsgeheimnis. Er war verrückt, weil er war natürlich voller Sammlungen. Ja, die einen haben gesagt, das funktioniert nur, weil es ein Riesenmuseum ist.
Die Oldie-Thek hieß
ja,
das, ne?
Ja, genau, die Oldie-Thek.
In Rommerskirchen-Butzheim. Die
ja.
Oldie-Thek in Rommerskirchen-Butzheim mit Horst Lichter.
Da habe ich natürlich alles gesammelt. Ja, also ob das Mopeds waren, Fahrräder, Schreibmaschinen, Kaffeekannen. Ich habe ja alles und alles gesammelt und vollgestellt. War ein Riesenmuseum. Aber ich sage mal, ein Museum alleine zieht keine Leute. Das geht mal einmal gucken, vielleicht ein zweites Mal mit Freunden, dritte Mal geht man nicht mehr hin. Das Essen muss auch stimmen, die Ansage muss stimmen. Mhm. Das war halt so ganz anders. Es war so undeutsch. Mhm. So einen Laden hätte man erwartet in England, in Schottland, vielleicht in Frankreich, aber niemals nicht in unserem doch so geregelten und klaren Deutschland.
Ja, und Sie haben da vor Publikum gekocht, ne? Alle kommen zu gucken, wie das Essen entstand.
Ja, auf einem 150 Jahre alten Kohleofen vor den Augen der Gäste. Die haben gerochen, die haben gesehen, die haben es miterlebt. Eine sauberere Art zu kochen gibt es nicht auf dieser Welt, wenn jeder zugucken kann.
Im Grunde genommen die ideale Vorarbeit, das ideale Warming-up dann für die Kochshows später.
Ja, im Prinzip ja. Ich werde ja heute immer noch gefragt, wieso ich so viele verschiedene Dinge mache. Und ich mache ja gar nicht viele verschiedene Dinge, ich mache immer gleiche. Ich kümmere mich immer um Menschen. Mhm. Und das habe ich in dem Laden auch gemacht. Ich habe mit den Menschen erzählt, ich hatte keine Angst vor denen. Ich habe meine Sprüche gebracht, meinen Blödsinn gemacht. Manchmal wahrscheinlich oder mit Sicherheit auch zu heftige Sprüche, wie es halt immer so ist. Ja. Jeder vergreift sich mal irgendwo und irgendwie. Dann waren sie mal zu altherren witzig, ja, aber dann waren sie auch wieder charmant. Und ich denke mal, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das halt, auch wenn es mal falsch verstanden wurde, nicht so gemeint habe. Aber genau dadurch wurde ich vielleicht auch in dem Laden entdeckt, da mich auf einmal da jemand ansprach und meinte, er wolle mit mir eine Fernsehsendung machen, weil ich am Anfang als großen Gag empfunden habe. Weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich mal vor einer Kamera stehe.
Aber es war dann reizvoll und dann einfach mal probiert.
Ja, wir haben eine Sendung probiert. Alle haben sich weggeschmissen vor Lachen und haben gesagt, Gott, ist das verrückt, das ist ja mal ganz was anderes. Ja. Weil ich auch in der Sendung schon die Menschen im Prinzip zu Hause ja auf Augenhöhe betrachtet habe. Ich habe sie eigentlich aus dem Fernseher raus geduzt.
Mhm. So, ihr Lieben, ne?
Ja, so, hallo, ihr Lieben. Ich habe immer eine Geschichte erzählt zu dem, was ich da koche. Ich habe nie gesagt, guten Tag, meine Damen und Herren, heute werden wir ein Lamm an Tralala machen. Sondern ich habe gesagt, Mensch, ich war beim Metzger und als ich die Verkäuferin sah, musste ich an ein Schaf denken. Und da habe ich gedacht, dann machen wir mal Lammrücken.
Schon wieder.
Ja. So, und das war halt, die Menschen haben sich amüsiert und haben gesagt, oh, guck mal, ist der verrückt. Und das war halt ehrlich, witzig, unkapriziös.
Ehrlich, witzig, unkapriziös und es war erstmal beim WDR, richtig?
Ja, genau.
Und dann kamen Kerner und Lanz,
ja.
Lafer, Lichter, Lecker. Und dann kochten sie ja gar nicht mehr nur vor Publikum, sondern auch noch mit anderen Köchen zusammen. Ne? Dann kam sozusagen die Berufskonkurrenz noch mit dazu.
Ja, aber das war für mich sehr schön und war für mich eine Wahnsinnsehre, bei Kerners Köchen auf einmal neben diesen großen Sterneköchen zu stehen, mit ihren weißen Jacken und besticktem Wappen drauf. Was haben die alles erlebt? Was können die alles? Mhm. Und das war von meiner Seite nie Fishing for Compliments, wenn ich gesagt habe, was die können, kann ich nicht. Mhm. Ich kann nur lecker.
Ja.
Das ist
es
genauso.
War nicht nur so ein Spruch, sondern sie haben das so gesehen.
Ja, ja. Mag Menschen geben, die mein Essen vielleicht lieber mögen und andere, die mein Essen halt nicht so gerne mögen, weil die dann lieber zum Sternelokal gehen. Aber so unterschiedlich sind wir Menschen halt. Ich habe viel von denen gelernt. Und ich war sehr glücklich, dass ich einfach dabei sein durfte. Und die haben mich Gott sei Dank auch nie als Konkurrenz angesehen. Zumindest nicht die ersten Jahre. Weil sie dachten, da ist nur ein Spaßmacher dabei.
Ja. Und wurde das dann anders? Also jetzt sagen die ersten Jahre nicht?
Ja, irgendwann hat man mich schon mit anderen Augen gesehen. Weil durch meine Art und Weise und die Dinge, die ich nachher machen durfte, natürlich sich auch alles änderte, dass ich auf einmal Sendungen moderieren durfte, die nichts mit Kochen zu tun haben, wo man dann schon gesagt hat, ach, warum er, warum nicht ich? Mhm. Wo ich dann auch mal hörte, ja, aber ich bin doch weitaus gebildeter als der Herr Lichter. Ja. Ich kann mich gewählter ausdrücken und sehe vielleicht jünger aus. Ja, aber ich habe mich auch nie so gesehen. Ich habe auch nie gesagt, ich mache jetzt nochmal einen Deutschkurs für bessere Aussprache. Ich bin halt ich. Mhm. So, und das scheinen die Menschen zu mögen und das mag ich an mir auch. Und ich mag halt, wenn jemand ehrlich ist. Ich sage unterm Strich immer, ich habe die gleichen Buchstaben wie alle anderen, ich mache nur weniger Wörter draus, dafür verstehen mich aber mehr.
Wie viel ist bei diesen Shows eigentlich Theater und was ist dann tatsächlich vorgeplant? Also entstehen die Gerichte tatsächlich nur in diesen Minuten oder wird da auch geschoben und geschummelt?
Als ich anfing bei Kerners Köchen oder bei Lafer, Lichter, Lecker, da war eigentlich generell in der Zeit original entsteht das Essen. Das änderte sich irgendwann mal, als einige der berühmten Köche anfingen und wollten ihr wirkliches Fachkönnen zeigen. Und das ist natürlich nicht machbar in 45 Minuten. Da dauert eine Soße ja alleine 8 bis 12 Stunden, bis sie entsprechend gezogen wird. Und da wurde auf einmal vorbereitet. Und das war dann aber auch so langsam der Moment, wo ich mich verabschiedet habe, weil ich gesagt habe, Leute, da bin ich nicht. Ein
bisschen Show ist gut, aber Schmu ist nicht gut.
Ja, weil ich habe ja keine Brigade Backstage, die mir meine Sachen vorbereitet. Und als dann so nach und nach immer mehr fertiges Essen angeliefert wurde und nur noch gezeigt wurde, wie man es denn so ansetzt, da habe ich gesagt, ja gut, das ist alles richtig, da muss man auch zeigen. Man kann nicht alles live zeigen, wir können keine 12-Stunden-Sendung machen. Aber das war dann nicht mehr so mein Ding.
Können Sie sich an Pannen erinnern in den Sendungen?
Ach, jede Menge.
Erzählen Sie mal.
Ach, Pannen sind immer wieder passiert. Sehr, sehr schöne. Auch den berühmten Herrschaften ist was verbrannt oder kaputt gegangen oder wurde vergessen im Ofen oder vergessen reinzutun. Mir sind Soufflés reihenweise zusammengefallen vor laufender Kamera. Aber das habe ich nie jetzt so eitel genommen, dass ich danach verletzt gewesen wäre, sondern ich habe gesagt, ja, so sieht man mal, was passieren kann, muss ja auch mal gezeigt werden. Ja, oder ich habe gesagt, mein Gott, das flachste Soufflé Europas, aber lecker ist es trotzdem. Fehler passieren uns Menschen. Ich denke mal, wenn man damit ein bisschen lockerer umgeht, dann sind die auch noch amüsant. Man kann ja auch aus Fehlern lernen, hat Mama schon gesagt.
Sie sagen gerade, Konkurrenz war Ihnen jetzt nicht so wichtig, aber die goldene Kamera zu gewinnen für den beliebtesten Fernsehkoch, das war schon schön.
Das war traumhaft. Das war ein Moment, den ich nie vergessen kann. Und selbst wenn ich heute noch die Bilder sehe, fange ich schon wieder an zu heulen. Weil es war für mich wirklich so überraschend und nicht vorhersehbar, weil ich war der festen Überzeugung, dass meine jungen Kollegen das gewinnen, weil in der modernen Welt sind alle mit Facebook und Twitter und wie das alles heißt verbunden und da war ich der festen Überzeugung, die werden so viele junge Fans mobilisieren, die für sie anrufen, dass ich ja gar keine Chance haben kann. Aber als ich dann gewonnen habe, das war so ein unglaublicher Glücksmoment. Mhm. Ich hätte ihn so gerne festgehalten, aber man kann Momente nicht festhalten. Meine Frau kam auf die Bühne und sagte ständig nur, genieß den Augenblick. Ich habe es versucht, aber er war trotzdem sehr schnell weg.
Ein bisschen Genugtuung auch? Ich habe gewonnen oder einfach nur der Genuss?
Nein, das ist ganz ehrlich nur Genuss. Mhm. Weil wenn da Genugtuung bei wäre...
Ist man wieder ein bisschen vergiftet, ne?
Ja, das wäre vergiftet, wäre kaputt. Mhm. Ich sage zum Beispiel immer, also ich glaube, dass man einen zufriedenen Menschen daran erkennen kann, dass er nicht neidisch und missgünstig ist.
Okay. Sie haben sich ein Lied gewünscht, das zu dem passt, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich zu dem Menschlichen. Rag & Bone Man, Human. Warum mögen Sie die Musik?
Weil sie so wunderbar meine Seele anpackt. Als ich das Lied das erste Mal gehört habe, sind die Melodien wunderbar, es packt mich. Der Text ist so, dass ich sage, ja, er hat doch so recht. Ich war nur tatsächlich überrascht, nicht enttäuscht, als ich den Sänger das erste Mal gesehen habe, weil diese Musik und diese Art Musik mit allem Drum und Dran war für mich so wunderbar farbig. Und ich war fest überzeugt, dass ein Riesenkerl, ein farbiger, ein Gospelsänger, ein Soulsänger, der da dahinschmettert. Und dann sah ich den Sänger und dachte, ach, guck an, der liebe Gott verteilt diese Art Musik tatsächlich auch mal an andere. Freut mich für ihn.
Dann hören wir das jetzt. Human mit Rag & Bone Man, gewünscht von Horst Lichter.
Foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Das war Rag & Bone Man, gewünscht von Horst Lichter. Er ist Koch und Moderator. Ich bin Gesa Rünker. Horst Lichter, vor 2,5 Jahren ist Ihre Mutter gestorben. Sie haben sie dabei in ihrer Krankheit intensiv begleitet. Und daraus ist eine Auseinandersetzung geworden, mit Ihrer Mutter, aber auch ja mit Ihrem Leben. Was ist Ihnen da im Nachhinein wichtig?
Im Nachhinein ist mir wichtig, dass man sich noch viel mehr Zeit nimmt für seine Menschen, noch mehr zuhört, noch mehr versucht zu verstehen, noch mehr genießt auch die andeutungsweise negativen Seiten, ja, wenn jemand komisch ist oder nicht so herzlich ist, dass man einfach drüber nachdenkt, warum. Aber für mich war halt all das, was ich da erlebt habe in den 2,5 Monaten oder 2 Monaten, Grund ganz klar zu sagen, so jetzt ist Schluss. Ist Schluss mit zu vielen Kompromissen im Leben. Ich möchte jetzt keine Zeit mehr haben für Menschen, die mir nicht gut tun, für Dinge, die mir nicht gut tun. Und daraus resultierte dann auch irgendwann mal der doch sehr umstrittene Titel »Keine Zeit für Arschlöcher«.
Ihres biografischen Textes.
Ja, wo die Menschen doch sehr heftig drauf reagieren, weil ich gar nicht so verstehen kann. Da komme ich gleich nochmal drauf. Mhm. Aber ich habe für mich einiges geändert. Ich möchte noch mehr genießen, weil mir wurde nochmal bewusst, wie unglaublich kurz dieses Leben doch ist. Und das ist halt kein Probelauf. Ja, den haben wir nur einmal so. Zumindest haben wir es nur einmal so bewusst. Und man muss aber auch, und das habe ich auch gelernt in der Zeit, als erstes das geben, was man gerne hätte. Auch das verstehen viele Menschen falsch.
Was hat Ihre Mutter Ihnen gegeben?
Sie hat mir viel gegeben, außer dass sie mir natürlich das Leben geschenkt hat. Sie hat in ihren Maßen mir mein Leben versucht, leichter zu machen, als ihres war, was ja anscheinend alle Eltern versuchen bei ihren Kindern, aber auf ihre Art und Weise, weil die sind anders aufgewachsen. Sie hat mir aber zum Schluss einen Spruch gegeben, der mich ziemlich umgehauen hat, lange, lange Zeit, bis ich ihn verstanden habe. Sie hat irgendwann mal im Krankenhaus als letzten Satz zu mir gesagt, hör auf, der Clown zu sein, die Zeit ist vorbei. Mhm. Das habe ich falsch verstanden, glaube ich. Ich glaube, sie wollte, dass ich mich jetzt mal den Dingen tatsächlich stelle. Auch der Situation, dass meine Mutter jetzt stirbt. Mhm. Ich kann nicht nur immer dann nur Spaß machen, um darüber wegzukommen. Mhm. Damit habe ich mich lange auseinandergesetzt, tue das immer noch. Mhm. Aber sie war halt eine starke Frau, eine Kämpferin, die es nicht leicht hatte, was aber auch erklärt, aber nicht entschuldigt, dass sie manchmal sehr hart war.
Die hat sie auch geschlagen als Kind.
Ja. Das war aber auch früher fast üblich. Ich kenne da aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis bei uns aus dem Dorf keinen, der nicht von seinen Eltern mal, wie es damals so salopp hieß, den Hintern stramm gezogen bekommen
hat. Aber entwürdigend ist es schon.
Ja, ja, es ist schon kränkend, aber mich haben Worte meistens mehr verletzt, als mein Hintern versohlt zu bekommen. Ich weiß nicht, ob Schläge ernsthaft als Erziehungsmaßnahme hilft. Ich bin kein Psychologe. Aber bei mir, die habe ich alle vergessen tatsächlich. Okay. Mhm. Ich kann mir an ein paar Situationen erinnern, aber die Schmerzen und alles habe ich vergessen.
Ja, da kenne ich viele andere, denen das anders geht.
Ja, aber ich habe die Worte oder Sätze, die brennen sich viel tiefer in der Seele ein.
Hör endlich auf, der Clown zu sein. Das ist das, was sie kurz vor ihrem Tod zu Ihnen gesagt hat. Waren oder sind Sie immer der Clown?
Schon von Kindheit an war ich der Clown. Ja, weil der Clown hat eine wunderbare Eigenschaft. Unsere Gesellschaft besteht ja aus verschiedenen Kategorien. Und ich habe es immer erklärt, schon anhand einer Schulklasse, da kann man es am besten dran erklären. In jeder Schulklasse gibt es so ein paar Streber. Die wurden eigentlich immer verarscht, gehänselt und keiner wollte mit denen Freund sein, es sei denn, die helfen beim Diktat. Dann gab es die vermeintlich hässlichen und dicken. Die waren aber nicht immer hässlich und auch nicht immer dick, aber die wurden so abgestempelt und wurden verarscht. Dann gab es die Gruppierungen der angeblich Schönen und Starken, das waren die Helden. Aber es gibt nur einen, der zwischen all diesen Menschen hin und her springen kann und überall Freunde oder zumindest gute Bekannte haben darf, weil er nirgendwo dazugehört. Und das ist der Clown. Und der Clown.
Das ist die Freiheit des Clowns.
Ja. Ja. Er gehört nirgendwo dazu, ist aber auch gleichzeitig der Nachteil.
Ja.
Du gehörst nirgendwo wirklich dazu, aber du darfst überall hin. Deswegen war ich auch immer gerne der Clown. Man gehörte nirgendwo dazu und trotzdem hattest du auf jeder Seite überall Gesprächspartner, weil mir hat es damals als Kind schon unbewusst unheimlich leid getan, wenn Menschen ausgegrenzt wurden, verarscht wurden, gehänselt wurden. Weil ich konnte mich schon als Kind sehr gut in die andere Seite versetzen, wo ich gedacht habe, mein Gott, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie schnell du auf der anderen Seite sein kannst. Hm. Ja, und nur weil jemand hübscher ist oder vermeintlich hübscher oder stärker oder größer vom Körper, hat er nicht das Recht, andere seelisch so zu missbrauchen.
Hm. Aber die Rolle des Clowns kann auch ein Gefängnis sein, wenn man immer fröhlich sein soll?
Ja, es wird halt generell erwartet. Ich meine, ich war immer oder bin gerne der Clown, weil für mich gibt es nichts Schöneres, als Menschen zum Lachen zu bringen. Nur nach den 2,5 Monaten mit meiner Mutter hat sich das schon verändert. Heute erzähle ich weitaus lieber mal sehr ernst, mal eher tiefgründig, halt eher meine Schulter hin, wenn jemand weinen möchte, kümmere mich noch mehr um andere Menschen, die Hilfe benötigen, als vorher. weil ich natürlich auch sehr bewusst bin, wie unheimlich gut es mir geht. Ja, ich hatte ja auch trotz allem auch viel Glück in meinem Leben. Und für dieses Glück muss man dankbar sein, das gebe ich jetzt zurück, noch viel bewusster als vorher.
Hat das auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit? Also die Olitek gibt es ja längst nicht mehr, ne? Die ist, haben Sie 2010 geschlossen. Sie machen jetzt die Trödelshow vor allem, Paris für Rares.
Ja.
Und nicht mehr so viel Kochshows, oder?
Nein, ich habe ganz viel aufgekündigt. Nachdem das mit Mutter passiert ist vor 2,5 Jahren, habe ich ernsthaft gesagt, okay, ich überlege jetzt für mich, was ich noch möchte und was ich nicht mehr möchte. Wo fühle ich mich wohl, was mache ich noch mit voller Liebe und Leidenschaft und was nicht. Und das hat nichts zu tun mit finanziellen Hintergründen. Dann würde ich ja alles weitermachen. Und dann habe ich einige Sendungen aufgekündigt mit einem Jahr Vorlauf allerdings, damit sich alle darauf einstellen können. Weil ich halt auch da teilweise bemerkt habe, das ist ein Automatismus. Man geht zur Arbeit, macht das, aber dafür waren mir diese Dinge eigentlich zu wertvoll und zu schön, um das einfach nur abzuarbeiten oder wegen Geld zu machen. Und wenn die Leichtigkeit in verschiedenen Dingen da verloren geht, dann höre ich lieber auf, bevor ich es weitermache. Und nachher sagt man dann, Gott im Himmel, da ist der Kopf schon wieder. Paris für Rares lieb ich, weil da geht es in erster Linie um Menschen, um Emotionen, um Erwartungen, um Bestätigungen, um Überraschungen. Das macht mir halt wahnsinnig viel Freude.
Menschen bringen Trödel oder sagen wir mal sehr unterschiedliche Dinge zu Experten und lassen schätzen, wie viel könnte mir das einbringen, ne?
Ja, aber das wäre zu einfach und das wäre ja auch schon oder ist ja auch schon alles da. Das alleine würde nicht reichen. Nein, danach gibt es halt die Steigerung und dann ist, glaube ich, dieser unglaubliche Erfolg auch dieser Sendung. Die Erwartungshaltung, was könnte es wert sein mit der eigenen Vorstellung, was man gerne hätte. Dann kommt der Experte und dann wird es aber erst richtig spannend, weil dann geht es zu echten Händlern, die davon nichts wissen und dann kann man verkaufen. Die Händler bieten real. Die bezahlen bar. Und das ist natürlich spannend. Man hat einen Wunsch, ich möchte 50 Euro. Der Experte sagte, das ist 100 wert. Oh Gott, wie freue ich mich. Und auf einmal zahlt ein Händler 300. Oder man erwartet 300. Der Experte sagt, es ist 50 wert. Und die Händler geben nur 20. Alles ist möglich. Und
das ist der Spannungsbogen. Das ist der Spannungsbogen der Episoden. Aber Sie sind an so einer Stelle, wo Sie mit den Menschen wieder ins Gespräch kommen über das, was Sie mitbringen, ne?
Ja, ich hole die Geschichten ab. Ja? Ich fühle mich da so ein klein bisschen als Anwalt der Menschen. Ich möchte die Geschichten hören zu den Gegenständen, die Geschichten von den Menschen. Ich versuche sie zu ermutigen, ich versuche sie zu trösten, ich freue mich mit ihnen mit. Und jedem Einzelnen ist da meine Aufmerksamkeit sicher, egal worum es geht.
Keine Zeit für Arschlöcher heißt Ihr Buch. Hör auf dein Herz, kommt noch mit dazu. So ein bisschen haben Sie es schon angedeutet. Was geben Sie sich künftig nicht mehr?
Genau das, was dieser Titel sagt. Und das kann jeder. Ich weiß, jetzt werden wieder viele vom Radio sitzen und sagen, der Licht hat einfach reden, dem geht's ja gut, aber ich muss ja zur Arbeit, ich muss ja überleben. Ja, überleben müssen wir alle. Punkt 1, jeder kann in jeder Sekunde seines Lebens sein Leben ändern, wenn er bereit ist, die Konsequenzen zu tragen. Das ist jetzt mal die Überschrift. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben gemacht, wo es mir nicht gut ging, wo ich mehr Schulden wie Vaterlandsliebe hatte und habe mein Leben verändert. Das geht.
Zeichnen Sie uns mal ein Arschloch. Was für Eigenschaften hat es?
Ich muss dabei sagen, wir alle werden mal zum Arschloch. Und damit fange ich auch im Buch an, dass ich eins war in einem Moment.
Sie haben eine Krankenschwester zusammengefaltet im Krankenhaus.
Ja, genau.
Aber vor Ungeduld, weil sie hier.
Ja. Ich habe sie angeschrien, bis sie da mit Tränen stand, weil sie den Tropf bei meiner Mutter nicht wechselte. Ich hatte nur in dem Augenblick vor lauter Egoismus und Leid und Schmerz für meine Mutter vergessen, dass eine Krankenschwester sich da um 30 Patienten kümmern muss. Ich denke mal, es gibt echte Arschlöcher. Das sind die, die es von sich selber niemals sagen würden. Die sagen, werde ich nie. Nein. Die Guten unter uns sind die, die nachher erkennen, da war ich aber wirklich ein Arschloch. Da war ich unhöflich, da war ich unfair aus der Situation heraus und sich nachher entschuldigen. Ich möchte ermutigen, dass die Menschen einfach menschlicher sind. Weißt du, heutzutage verlangt es nur jeder. Jeder verlangt von jedem alles. Und man kann mit Jungen und mit Alten sprechen und die haben für alles Schuldige. Mhm. Das ist die Politik, die Wirtschaft, die Bosse, egal wer, alle sind schuld. Frag mal hier in Köln jemand auf der Hohe Straße, wie oft er angerempelt wurde. Da sagt er, ja, achtet ja keiner mehr auf keinen. Achtet er auf andere? Mhm. Man muss anfangen, einer muss anfangen.
Sie sind in Rommerskirchen aufgewachsen und leben jetzt aber im südlichen Schwarzwald, also haben da eine räumliche Veränderung vorgenommen. Sie machen weniger Kochshows oder zumindest vor allem im Moment Bares für Rares. Was kommt noch?
Ja, also wir dürfen jetzt einen Film drehen, auf den ich mich wahnsinnig freue. Das ist wirklich ein Projekt, was mir ein riesen Herzenswunsch war. Zwei Freunde, zwei Motorräder in einem fremden Land. Und ich bin sehr gespannt, was da alles passiert. Weil wir werden außergewöhnliche Menschen besuchen. Es wird ehrlich, es wird echt. Die Kameras sind nur beobachten. Es gibt kein Drehbuch.
Wir haben nämlich einen Genuss vergessen, ne? Das Fahren. Motorrad,
ja, das Fahren.
Moped. Schöne Autos haben wir angesprochen, aber ja. Mopedfahren haben wir noch nicht gehabt.
Ja, das ist für mich das Schönste mit. Das ist wirklich. Beim Moped- oder Motorradfahren kommen für mich ganz viele Sinnesorgane auf einmal. Ich rieche, ich höre, ich fühle und ich bin ganz alleine mit mir und dieser Maschine. Weil dann ist dieses Gleiten, also ich bin nicht mehr der Raser wie als junger Mensch. Als junger Mensch sind alle wild, da muss man toben. Ja, junge Menschen müssen raus, die müssen probieren, die müssen sich selbst ausprobieren. Das ist im Tierreich wie bei den Menschen, die müssen ihre Grenzen mal abstecken. Das ist leider oder ist Gott sei Dank so, wie auch immer. Heute kann ich das rein als Genuss sehen. Und das ist so schön. Da klingelt kein Telefon, da kann mich keiner erreichen. Und ich mag halt auch diese Maschinen gerne sehen, fühlen, pflegen. Das mag ich, weil das sind ja alles Dinge, die Menschen mal gemacht haben. Und mich wundert immer, dass Menschen so viel Ingenieurskunst im Kopf haben, so viel Design im Kopf haben, etwas schön zu machen, etwas zu konstruieren. Ich bin auch fest überzeugt, der Mensch kann alles erreichen, was er sich ausdenken kann. Das sieht man an alten Science-Fiction-Filmen, die sind heute so überholt. Ich glaube, wir können alles erreichen, wenn wir uns zusammentun und dran arbeiten. Das ist toll.
Und in dem Film?
Da sind wir einfach mal weg. Ich habe einen ganz tollen Partner, den darf ich jetzt noch nicht nennen, aber ein ganz, ganz toller, lebenserfahrener Mann, der sich interessiert, der aber auch zuhören kann. Und die Menschen werden sehr überrascht sein über ihn, wie er wirklich ist. Wir werden fahren, wir werden tolle Sachen erleben und es wird mit Sicherheit ein ganz, ganz spannender, toller Film, in dem man hoffentlich auch mal lacht, Fernweh bekommt, sich ermutigt fühlt, auch mal zu machen, zu tun und nicht nur davon zu reden, wo man vielleicht aber mal weint. Wir werden ganz tolle Menschen zeigen. Freue ich mich sehr drauf.
Haben Sie für sich persönlich ein Projekt im Kopf, was Sie noch gern machen möchten? Wenn Sie so die Endlichkeit beschreiben und sagen, ich muss mein Leben nutzen?
Ja, ich möchte, also es wäre sehr, sehr schön, wenn es noch ein paar Jahre so bliebe, wie es jetzt ist. Aber ich träume schon auch davon, womit auch das Buch endet. Von diesem Haus mit der Parkbank davor, wo meine Kinder rumrasen, die Enkel rumrasen, ein paar Viecher rumrasen und ich einfach zurückblicke und sage, Gott, war das schön, wo mich vielleicht gar keiner mehr erkennt, weil der Schnurrbart vielleicht nicht mehr so da ist, wie er jetzt da ist, wo ich nicht damit rumlaufe und sage, hier habe ich noch CDs von früher vom Fernsehen, sondern wo ich bin alleine. Und der Moment wird kommen, weil alles hat seine Zeit und auch ich werde irgendwann vergessen, wo man mich nicht mehr erkennt. Es kommen so viele neue, tolle Menschen im Fernsehen oder im Film oder im Internet. Und ich freue mich darauf, ehrlich. Ich freue mich auf dieses letzte Stückchen Leben.
Schön. Ganz kurz nur der Schnurrbart. Der ist ja durchgängig immer da gewesen. Das ist so ein ganz wichtiges Zeichen für Sie, oder?
Ja, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich mich damit. Mhm. Und den habe ich ja jetzt auch schon, Gott, 35 Jahre. Genauso wie er jetzt ist. Früher war noch mal ein Vollbart dabei. Der ist dann mal irgendwann verloren gegangen, weil ich jetzt auch angenehmer empfinde. Aber das war halt damals so eine splinige Idee. Ich wollte aussehen wie die Gewichtheber am Jahrmarkt. Weil ich habe damals Gewichtheben gemacht und da fand ich das toll. Und der Schnurrbart ist geblieben, die Muskeln sind gegangen. Das ist aber auch egal. Und es ist natürlich sehr schön. Das ist ein Erkennungsmerkmal geworden, was aber nie so gedacht war. Wenn man heute sagt, ja, kennst du Horst Lichter? Und da sagt jemand, nee, das ist der mit der lustigen runden Brille und dem riesen Schnurrbart. Ach, der, ja, den kenne ich. Der ist natürlich schon sehr markant mit meinem runden Kopf und ohne Haare obendrauf. Aber ich fühle mich halt so wohl.
Und da könnten Sie dann, wenn Sie alt sind, vielleicht auch darauf verzichten?
Ja, er wird dann anders werden. Ich bin mir ganz sicher, irgendwann kommt der Moment, wo ich morgens wach werde und sage, der ist mir zu lang, dann schneide ihn ab.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.